Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Kachlíková. Da der 1. Mai ein Staatsfeiertag in Tschechien ist, bringen wir heute eine Sondersendung. Und zwar über den Prager Schriftsteller und Journalisten Johannes Urcidil. Er wurde erst in den letzten Jahrzehnten im deutschen Sprachraum wiederentdeckt. Eine Biografie über ihn gibt es noch nicht. Dabei ist er äußerst interessant, nicht nur wegen seiner engen Freundschaft zu Franz Kafka, sondern auch wegen seiner unterschiedlichen Schaffensphasen und im Exil in den USA. 1939 floh er aus Prag und Böhmen. Über Großbritannien ging es für ihn und seine Frau dann 1941 in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo er die zweite Hälfte seines Lebens verbrachte. Der Historiker Stefan Samerski von der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste hat vor ein paar Wochen eine kleine Broschüre über Urcidil herausgebracht. Zudem hielt Samerski eine literarische Lesung in der Repräsentanz des Freistaates Bayern in Prag. Telianzer hat sich mit dem Wissenschaftler getroffen und ihn zum Leben und Werk von Johannes Urcidil befragt.
Ich bin mit Professor Dr. Stefan Samerski von der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste verabredet. Und zwar treffen wir uns an dem Ort, an dem früher das Café Arco war. Heute ist es eine Kantine des tschechischen Innenministeriums, aber sie ist frei zugänglich. Bei unserem Gespräch soll es um den Prager Literaten und Journalisten Johannes Urcidil gehen. Herr Samerski, Sie haben eine kleine Broschüre geschrieben zum Leben und Werk von Urcidil und in der Bayerischen Repräsentanz in Prag eine Lesung zu dem Autor gemacht. Hier im Café Arco hat sich vor und nach dem Ersten Weltkrieg auch der sogenannte Prager Kreis getroffen, also vor allem deutsch-böhmische Literaten, aber nicht nur. Wie und wann ist denn Johannes Urcidil dazugestoßen, also zu diesen Persönlichkeiten wie Franz Kafka, Max Brod oder Franz Werfel? Man könnte natürlich noch viele weitere Namen nennen.
Also Johannes Urcidil darf man, glaube ich, als das jüngste Mitglied des Prager Kreises ansprechen. Und er frequentierte also diese Gesellschaft im Ersten Weltkrieg. Sonst wäre er eigentlich noch zu jung gewesen mit seinen ersten literarischen Ergüssen. Damals noch etwas, hat er sich auf die Poesie verlegt und hat nicht diesen Stil gepflegt, den wir an ihm eigentlich kennen, so den große Romancier, wenn man so will, und der große Erzähler über das alte Prag. Aber im Ersten Weltkrieg stieß er sozusagen hier auf diesen literarischen Zirkel, der gerade auf seiner Höhe eigentlich war, vielleicht kurz nach dem großen Zenit, und hat dann also wirklich noch die Großen, auch vor allem den Kafka, kennengelernt, die ihn, ja, mit denen er sich vielleicht auch dann ein wenig angefreundet hatte. Also wenn ich das so sagen darf, er hat noch den letzten Zipfel des Prager Kreises erwischt und den nachher in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal besonders bekannt gemacht, ihm ein literarisches Denkmal gesetzt und dafür gesorgt, dass er gerade in den Vereinigten Staaten, wo Urcidil nachher ins Exil gegangen ist, näher bekannt gemacht hat.
Das Café Arco in der Prager Neustadt wurde 1907 eröffnet. Schon bald habe sich hier die Intelligenz und Bohem getroffen, schreibt Stefan Samerski in seinem kleinen Band. Und er zitiert aus Urcidils Erzählung »Eine Schreckensnacht«, was wir hier auch gerne wiedergeben wollen.
An einem Dezemberabend, etwa 20 Minuten vor neun, ging ich, auf dem Heimweg begriffen, an dem Kaffeehaus vorbei und sah durch die breite Fenstertafel Werfel, Kafka und den blinden Schriftsteller Oskar Baum an einem Tisch sitzen. Ich trat ein, um eine kurze Weile mit ihnen zu verbringen. Man sprach über sehr entlegene Themen, man sprach nicht über den Krieg. Ich entsinne mich genau, dass wir über die Briefe des Abbes Galiani sprachen und über den berühmten Quenet, der den Satz geprägt hatte, laissez faire, laissez passer.
Sie haben Kafka erwähnt, der aber 24er gestorben ist. Mit welchen weiteren Persönlichkeiten aus dem Prager Kreis hatte Urzidil vor allem guten Kontakt oder war sogar befreundet?
Also sicherlich befreundet war er mit Max Brod, der diesen Prager Kreis hier eigentlich dann auch literarisch nochmal besonders gewürdigt hat. Und diese Freundschaft, das muss man sagen, reichte dann auch noch in die Exilzeit hinein. In den Vereinigten Staaten haben die beiden also auch korrespondiert und gemeinsam daran gearbeitet, dass Kafka eigentlich dann auch wirklich sehr bekannt wurde, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Also ich würde mal sagen, Max Brod war sein wichtigster Freund, Ansprechpartner, die anderen natürlich des Prager Kreises mit Sicherheit auch, vor allen Dingen auch die tschechischen Autoren, die er hier schon vor Ende des Ersten Weltkrieges getroffen hat. Die haben also auch hier an diesem Prager Kreis, das war ja nicht ausschließlich ein deutscher literarischer Zirkel, sondern Tschechen und Bühnenkünstler haben auch dieses frühere Café frequentiert. Die trugen eigentlich auch dazu bei, dass dieser Prager Kreis nachher Weltruf genießen konnte.
Wir haben uns jetzt eben über diesen Prager Kreis unterhalten. Mich würde aber natürlich auch ein bisschen interessieren, welchen familiären Hintergrund denn Johannes Urzidil hatte.
Johannes Urzidil kommt eigentlich aus einer vielgestaltigen Familie, einer katholischen Familie, das kann man sagen. Seine Mutter war von ihrer Herkunft her eine Jüdin, die aber dann zum Katholizismus übergetreten ist. So war er eigentlich ein Halbjude, was ihm natürlich im Dritten Reich schwer zu schaffen machte und ihn ins Exil getrieben hatte. Das ist das eine, also auch das Religiöse, im Prinzip diese religiöse Offenheit, die eigentlich in Prag hier herrschte, das hat ihn natürlich auch geprägt. Er ist ja in Prag geboren. Und dieses Multikulturelle, was gerade vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg hier vorgeherrscht hatte, das hat er mit seiner Muttermilch eigentlich absorbiert.
Sein Vater Josef war als Eisenbahnverwaltungsbeamter nach Prag versetzt worden. Am 3. Februar 1896 kam Johannes Urzidil in der Stadt an der Moldau zur Welt. Seine Mutter starb kurz vor seinem 4. Geburtstag. Der Vater heiratete 1904 erneut, und zwar eine nationalbewusste Tschechin. Doch mit seiner Stiefmutter kam der Junge nicht zurecht. Sein Vater wiederum ließe sich nach heutigem Empfinden durchaus als streng bezeichnen. Später ging Johannes Urzidil dann aufs deutsche Staatsgymnasium am Graben in der Prager Neustadt, an dem er eine klassische Bildung erhielt. Die Aufnahme seines Studiums fiel ins Kriegsjahr 1914. An der deutschen Prager Universität schrieb er sich für Germanistik, Slawistik und Kunstgeschichte ein. Zwar musste er ab 1916 in den Kriegsdienst, doch ein Herzfehler verschonte ihn von der Front und er konnte sein Studium in Prag dann fortsetzen. Der Vielvölkerstaat der Habsburger Monarchie fiel zu Kriegsende auseinander. Dabei habe er den jungen Urzidil stark geprägt, sagt Stefan Samerski.
Man kann sicher aus allem rausfiltern, dass er in diesem multikulturellen Habsburger Staat eigentlich groß geworden ist, sozialisiert wurde und dass ihm das viel bedeutet hatte. Gerade im Exil, wo er sein ganzes Leben dann nochmal, sein früheres Leben vor sich gebracht hatte, sagt es relativ deutlich, dass dieser multikulturelle, multiethnische Habsburger Staat, diese Donaumonarchie für ihn enorm prägend gewesen ist und gerade Prag war sicherlich eine kulturelle Hauptstadt dieser Donaumonarchie, die ihn enorm geprägt hat.
Es gibt ja viele Deutschböhmen, die dann die neue tschechoslowakische Republik zumindest zunächst abgelehnt haben. Wie hat sich Urzidil zu diesem neuen Staat gestellt, dem tschechischen, tschechoslowakischen, muss man sagen?
Bei Urzidil ging es ganz rasch. Im Oktober 1918 wurde die tschechoslowakische Republik ausgerufen Und Özdil hat sofort die entsprechende Staatsbürgerschaft angenommen. Vielleicht nicht so sehr, um sich von der Habsburger Monarchie abzugrenzen, aber er hatte eigentlich, und auch von seiner Familie her, eigentlich immer mit tschechischen Schriftstellern, mit Tschechentum, tschechischen Künstlern zu tun gehabt. Das merkt man dann auch in den 20er Jahren, als er dann geheiratet hatte und eine neue Wohnung bezog. Also die Wohnung wird uns auch beschrieben und da waren also Gemälde von tschechischen Künstlern ausgehängt. Und diese neue Wohnung, die wurde auch reich von der tschechischen Bohème frequentiert. Also er bekannte sich dann schon zum tschechoslowakischen Staat und hat auch Kontakt zu den neuen Politikern, also hochrangigen Politikern, Außenminister Beneš und Staatspräsident Masaryk. Zu denen hat er diesen Kontakt gesucht und mit denen kooperiert. Gerade in dem Masaryk hat er wirklich schwer verehrt und auch daran gearbeitet, dass ihm ein literarisches Denkmal gesetzt wurde.
Von seiner literarischen Tätigkeit konnte Johannes Özdil in der Zwischenkriegszeit nicht leben. Deswegen arbeitete er in den 1920er und zu Beginn der 1930er Jahre für die deutsche Gesandtschaft in Prag. Und weiter Stefan Samerski.
Sein Medium war eben die deutsche Sprache, das muss man deutlich sagen, gerade in 20er, 30er Jahren, darüber hinaus sowieso, aber hat er fast ausschließlich in Deutsch veröffentlicht. Also nicht nur journalistische Beiträge, sondern Gedichte sowieso, aber auch seine Prosa durchweg eigentlich kam es in Deutsch heraus. Insofern war die deutsche Botschaft, ursprünglich deutsche Gesandtschaft, bis die dann umgewandelt wurde in eine Botschaft, für ihn der Anlaufpunkt. Journalist für die deutsche Botschaft, nachher am Ende sogar Pressechef der deutschen Botschaft, was natürlich dann ein jähes Ende im Januar 1933 genommen hatte. Man muss aufpassen, dass man ihn dann nicht sozusagen in eine nationalistische Ecke stellt, sondern das hängt dann wirklich an der Sprache, an dem Medium, deutsche Sprache, weshalb er für die deutsche Botschaft gearbeitet hatte. Da war er vielleicht jetzt nicht unbedingt Überzeugungstäter in den 20er, war das aber eigentlich auch noch kein Problem. Manche Vorboten ergaben sich 1930, wurde ihm schon vielleicht ein wenig mulmig, weil er dann merkte, es könnte hier in Tschechien durch die Hähnleinbewegung in eine gewisse Richtung gehen, aber 1933 war dann also wirklich das Ende für ihn gekommen.
Und zwar das Ende seiner Arbeit an der deutschen Botschaft. Persönlich gab es jedoch schon früher eine Zäsur, wie Samerski in seinem kleinen Band erwähnt. Und zwar als Johannes Özdil 1922 heiratete. 1966 schaute er selbst zurück darauf, und zwar in unvoreingenommener Rückblick. Zitat:
Mit 26 Jahren heiratete ich Gertrude Thieberger, die um 2 Jahre jüngere Tochter eines Prager Rabbiners und Schwester eines jüdischen Religionsforschers. Es geschah aus Liebe und gegen den jahrelang fortdauernden Widerstand des wesentlichen Teils der Angehörigen meiner Frau, die andererseits von meinem Vater herzlich aufgenommen wurde. Sie blieb zeitlebens überzeugte Jüdin, ich blieb Katholik. In den bislang 44 Jahren unserer Ehe, denen 4 Jahre geheimen Verlöbnisses vorangegangen waren, hatten wir nie auch nur den leisesten religiösen Konflikt und glauben den Beweis erbracht zu haben, dass eine solche liebende Gemeinschaft voll gegenseitiger Achtung möglich ist. Während sich mein Christentum durch die zunehmende Kenntnis des Judentums unterkellerte und festigte, hat das Judentum meiner Frau an Vollkommenheit gewonnen. Wir beklagen alle Menschen, die ihre Zugehörigkeit zu einer Religion aus Zweckmäßigkeitsgründen wechseln oder auch nur leicht nehmen oder gar vergessen, denn es ist unsere tiefe Überzeugung, dass das persönliche Leben, das Dasein jeder Menschengemeinschaft und der Gemeinschaften untereinander einer religiös-sittlichen Grundlage nicht entbehren kann. Und dass die Missverständnisse, Feindseligkeiten und Kriege in der Welt aus der Missachtung religiöser Grundgebote hervorgehen, denen allenfalls nur äußerlicher Lippendienst geleistet wird, der sie aber in Wirklichkeit außer Kraft setzt. Einzig Liebe und Selbstlosigkeit bekunden den wahren Menschen. Dies ist echtes Judentum und echtes Christentum zugleich.
Und wie sah es zwischen den Kriegen mit der literarischen Tätigkeit aus?
Samerski betont, dass Johannes Urzidil nach ersten Lyrikversuchen im Prager Kreis zunächst journalistisch tätig gewesen sei, indem er für die deutsche Presse berichtete. Als dies ab 1933 nicht mehr ging, schrieb er etwa für schweizerische Zeitungen, aber er war auch in tschechoslowakischen Medien präsent. Das Archiv des tschechischen Rundfunks birgt eine gut 9-minütige Aufnahme mit Urzidils Prager Deutsch. In diesem Beitrag aus dem Juli 1936 ging es aber mal nicht um die goldene Stadt, sondern um den unbekannten Böhmerwald. Sie hören einen Ausschnitt.
Noch immer ist der südliche Böhmerwald ein nur sehr mangelhaft erschlossenes Gebiet. Das mag für die Bewohner seine ökonomischen Nachteile haben. Andererseits freilich schützt die schwere Zugänglichkeit diesen herrlichen Naturpark vor moderner Durchorganisierung und Fremdenbetriebsamkeit, jener Todesgefahr für die Hauptreize aller Landschaft, für ihre Stille und Unberührtheit. Wer südlich von Oberplan das Hochfichtel- und Plöckensteinmassiv nicht näher kennt, der vermag sich keine Vorstellung von der Großartigkeit dieses Waldgebietes zu machen, mit dem in Mittel- und Westeuropa schwerlich ein anderes verglichen werden kann. Nirgends in den Alpen, von den übrigen böhmischen Randgebirgen ganz zu schweigen, nirgends in Deutschland, auch nicht im vielgerühmten Schwarzwald, in Thüringen oder dem Harz, gibt es so gewaltige, abwechslungsreiche Fichten- und Buchenreservationen.
Erst in den 1930er Jahren erschienen erste literarische Werke, es waren jedoch Monographien. 1932 war es Goethe in Böhmen und 1936 dann Wenceslaus Hollar, der Kupferstecher des Barock. Stefan Samerski ordnet ein.
Dieser berühmte Kupferstecher aus Prag, 17. Jahrhundert Hollar, das ist schon eine wichtige Sache, dass er das geschrieben hat, weil er sein eigenes Exil damit eigentlich vorweggenommen hat. Der Hollar ist ja nicht direkt ins Exil gegangen, aber er hat einen Großteil seines Lebens, die wichtigste Zeit seines Lebens in England verbracht, im 17. Jahrhundert. Kam dann immer wieder auch zurück nach Prag, aber die Auftraggeber waren vorwiegend in England. Diesen Weltbegriff Kupferstecher Hollar, den hat er besprochen und er hat das sehr einfühlsam auch geschildert, wie er dann in der Fremde, das kann man sicherlich sagen, gelebt hat. Da merken wir also ganz deutlich, dass er ja deskriptiv schriftstellerisch tätig war. Goethe in Böhmen muss man natürlich auch unbedingt nennen, den er Anfang der 30er herausbrachte zum Jahrhundertjubiläum von Goethe. Das war eben so ein Herzensanliegen eigentlich seit der Schule. Da würde man sagen, so um 33 hat er sich gefunden, wenn man das so sagen will, als der Literat, der Troubadour des alten Prag, der KUK-Monarchie, in dem wir ihn kennen und was heute eigentlich immer noch für Urzidil steht. Seine Gedichtbände sind nahezu vergessen.
Ab Oktober 1938 rückte die Gefahr eines Einmarschs von Hitlerdeutschland in die Tschechoslowakei immer näher. Zunächst musste die letzte verbliebene Demokratie in Mitteleuropa die Sudetengebiete abtreten. Mitte März 1939 folgte dann tatsächlich der Einmarsch. Nun war es für Johannes Urzidil als Halbjude und Ehemann einer Jüdin brandgefährlich und natürlich noch einmal mehr für seine Frau. Doch nicht nur diese Umstände machten ihn zu einer persona non grata bei den Nationalsozialisten.
Er war ja eigentlich bekannt, vielleicht weniger, müsste das mal evaluieren, aber vielleicht weniger als Schriftsteller, so stellen wir das uns immer natürlich vor, als jemand, der bei der Botschaft gearbeitet hatte. Dadurch hatte er natürlich einen Namen, dadurch war er natürlich eine Karteikarte, wenn ich das so sagen darf. Und er hatte dann auch Ende der 20er, Anfang der 30er, politische Berichterstattung für die Auslandspresse, wo er jetzt nicht engagiert politisch berichtete, aber es war doch klar, dass die Nazis mit ihm nichts anfangen konnten. Vor allem das verstärkte sich natürlich dann in den 30er Jahren, wo er dann auch Hitler namentlich sogar auch öffentlich kritisierte, sei es Austritt aus dem Völkerbund 25, sei es 1938 der österreichische Anschluss an das Dritte Reich. Da war er natürlich nicht mehr mit den Deutschen sozusagen beruflich verbandelt. Da konnte er das natürlich eher machen, aber da sieht man, wo er eigentlich gestanden hat. Aber der Stolperstein für ihn, warum er eigentlich aus diesem Beruf 1933 ausscheiden musste, war seine Herkunft und die Heirat mit einer Jüdin.
Und die Flucht aber dann trotzdem vergleichsweise spät. Durchaus ja auch gefährlich, gleich die ersten Monate noch im sogenannten Protektorat gelebt zu haben?
Ja, er wollte halt Prag nicht verlassen. Das kann man verstehen. Das war seine Heimat. Seine Leute waren zum Teil schon, also seinen bekannten Freundeskreis, Tschechen wie Deutsche, war zum Teil schon außer Landes. Er hat wirklich bis zur letzten Sekunde, würde man fast sagen, um das ein bisschen zu dramatisieren, hier ausgeharrt. Für ihn war natürlich vor allen Dingen das Problem, A, wo sollte der hin und B, wer finanziert ihm das? Urzidü war wirtschaftlich nie gut gestellt. Er hat, als er mal ein bisschen mehr Geld bekommen hatte, für seinen Vater, damals 1922 war das, glaube ich, ein Haus gekauft in der Provinz, wo der Vater auch dankbar, da war er groß geworden ist, der Vater groß geworden ist, dann eingezogen ist, aber anderthalb Jahre später ist er dann dort gestorben. Da hat er mal so ein Batzen Geld gehabt, das hat er natürlich dann irgendwie ausgegeben, aber es war halt für ihn wirtschaftlich schwierig, auf die Flucht zu gehen. Schlussendlich ermöglicht hat ihm das eine englische Literatin, die er kannte, die auch viele Exil-Tschechen unterstützt hatte, erstmal zur Flucht aus Zentraleuropa, dann nach England und dann weiter nachher in die Vereinigten Staaten.
Er kommt also dann in die Vereinigten Staaten und Sie haben ja schon gesagt, dass es immer auch darum ging, wie er denn überhaupt seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wie hat sich dort die Familie, also er und seine Frau, wie haben sie sich über Wasser halten können?
Seine Frau hat gearbeitet, und zwar als Übersetzerin. Sie war ja eigentlich auch eine Literatin. Und er, man mag das heute kaum glauben, hat sich auf das Lederhandwerk verlegt. Und zwar hat er Holzschachteln mit Leder überzogen. Das hat er wohl sehr kunstvoll gemacht und die verkauft. Und damit hat er sich erstmal über Wasser gehalten bis Anfang der 50er Jahre. Und brauchte natürlich immer noch die Unterstützung mal aus Großbritannien und von anderen Gönnern in den Vereinigten Staaten. Hat dann aber 1951 angefangen in Voice of America als Korrespondent. Das war ja eigentlich sein eigentlicher Beruf. Das hat er in den 20er schon gemacht. Korrespondent, Presseattaché. Dadurch hat er natürlich auch einen gewissen Namen gehabt, auch in den Vereinigten Staaten Anfang der 50er Jahre. Viel weniger als Literat. Aber Özdil und seine Frau, die mussten sich halt über Wasser halten. Und das zog sich eigentlich bis in die 50er, 60er, 70er, Anfang des 1970 ist er gestorben. Also wirklich bis zu seinem Tod, wo sie mit ihren Geldern haushalten mussten.
...1946 nahm Johannes Urzidil die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an. Allerdings verkehrte er weiterhin in einem Exilzirkel. Dieser bestand im Übrigen nicht nur aus der deutschsprachigen Diaspora, sondern auch aus der tschechischsprachigen. Unter anderem gehörte dazu Urzidils guter Freund Ferdinand Peroutka, einer der bis heute bedeutendsten tschechischen Journalisten. Für eine Sendung von Radio Free Europe zeichnete Peroutkas Ehefrau Slavka bei einigen Treffen in ihrer Wohnung die Gespräche beider auf. In den 1990er Jahren erhielt der tschechische Rundfunk diese Aufzeichnung. Sie zeigen unter anderem, wie gut Johannes Urzidil auch Tschechisch sprach. Beide unterhielten sich zum Beispiel darüber, ob der deutsche Begriff gemütlich nur auf Wien oder auch auf Prag zutreffe. Urzidil lehnte das ab.
Vždycky se říkávalo a plným právem, že co přijde z Rakouska, to je hell, heit a fröhlich, gemütlich, to je slovo, kterou bylo používáno pro Vídeň.
Auf New York konnte sich Johannes Urzidil gut einlassen. Die Konzentration an Nationen und Religionen war ihm aus dem früheren Prag durchaus vertraut. So sagte er 1966 beim Erhalt des Andreas-Gryphius-Preises in einer Dankesrede. Zitat:
Heimat ist nicht ausschließlich geografisch bestimmt. Es sind vielmehr die Menschen, von denen die Heimat gelebt wird, wo immer sie sich auch befinden mögen. Wenn ich einmal gesagt habe, meine Heimat sei, was ich schreibe, so war dies ein Symbol für das Zufluchtsichernde der Sprache, in der ich die Heimat lebte und an der ich in den Zeiten ihrer großen Trübsal und Bedrängnis festhielt, indem ich jahrelang und ohne die geringste Aussicht auf Veröffentlichung Buch um Buch niederschrieb.
Ab 1956 publizierte Johannes Urzidil seine eigene Prosa. Das begann mit dem Erzählband »Die verlorene Geliebte«. Vor allem das Buch »Prager Tryptychon« von 1960 begründete seinen Ruhm als großen Troubadour jenes für immer versunkenen Prag, wie Max Brod ihn nannte. Stefan Samerski.
Man denkt immer, Urzidil war immer schon berühmt, hier in diesen heiligen Hallen des Café Arco, da war ein No-Name-Mensch, da war da so ein Penela, der vielleicht etwas dreist dann angeklopft hat und sich bei den Leuten an den Tisch gesetzt hat, bei Kafka und so weiter, was ja keine Selbstverständlichkeit war. So, und die waren vielleicht auch ein bisschen amüsiert und haben seine Sachen gelesen und gedacht, na ja, so, er ist ja noch jung, aus dem kann er was werden. Aber auch als er 39 Prag verlassen hatte, war er kein Weltbegriff, der war keine Berühmtheit, das darf man nicht annehmen. Erst als vor allen Dingen so Ende der 50er, in den 60er Jahren die großen deutschen bundesrepublikanischen Verlage an ihn herangetreten sind und ihn gebeten haben, doch ja Prosa zu schreiben, etwas abzuliefern über das alte Prag, was er natürlich auch sehr gerne gemacht hat und womit er natürlich diese vertriebenen Generation beliefern konnte. Die haben ihn natürlich verschlungen, das alte Prag, und zwar in seiner schönsten Form, wie nicht nur Urzidil meinte, sondern auch vor allen Dingen die vertriebene Generation damals, nämlich in Form der KOK-Monarchie, in dieser Vielfältigkeit, multiethnisch, multikulturell. Da war Prag eben wirklich der europäische Brennpunkt der Literatur. Das beschreibt er sehr ausführlich und sehr blumig, sehr humoristisch auch und sehr anschaulich. Und damit hat er eigentlich seine Karriere angefangen und vor allen Dingen auch Geld gemacht. Das ist natürlich für jemand, der sich vom Lederhandwerk da noch ernährte und dann Voice of America, wo er dann pro Produktion etwas bekam, für ihn war das also sehr wichtig. Und dann ging es ihm wirtschaftlich besser, muss man sagen. Vor allen Dingen grundsätzlich saniert, haben ihn dann aber seine Vortragsreisen nach Europa, wo er mehrere Monate quer durch Europa gereist ist und aus seinen Werken vorgelesen hatte und damit dann natürlich auch außerhalb Deutschlands bekannt geworden ist.
Johannes Urzidil starb ausgerechnet bei einer Lesereise. Und zwar war er im Herbst 1970 in Rom, wo er im österreichischen Kulturinstitut untergebracht war. Am 2. November sollte er dort einen Vortrag halten. Doch am Morgen brach der Schriftsteller zusammen. Der Arzt konnte nur noch den Tod durch Gehirnschlag feststellen. Urzidil verstarb, ohne noch einmal in Prag oder anderswo in der Tschechoslowakei gewesen zu sein. Ob der Schriftsteller darunter gelitten habe, wisse er nicht, sagt Stefan Samerski. Man dürfe es aber annehmen.
Er hat sich aber eigentlich standhaft geweigert, nach 45 in die Tschechoslowakei zurückzukehren. Er hat ja auch Vortragsreisen in Linz und in Wien gemacht, wo es nur Katzensprung wäre, in die Heimat zu fahren. 1968, Prager Frühling, war es dann ja auch einfacher irgendwo. Der Kommunismus war ja schon sehr, sehr brüchig. Man hat ihn auch eingeladen, er hätte in Prag also Lesungen machen sollen und Interviews und so weiter. Da hat er sich aber geweigert, weil er gesagt hat, ich möchte nicht instrumentalisiert werden von irgendeiner politischen Seite. Das wissen wir. Wir dürfen aber auch annehmen, das lässt er so ein bisschen durchblicken, dass er vielleicht auch so ein bisschen Furcht hatte, in ein Prag zurückzukehren, das er gar nicht mehr kennt. Das waren dann 30, 40 Jahre her. Wir erleben alle, wie schnell sich unsere Städte verändern, wie sie ein anderes Aussehen und eine andere Bevölkerung bekommen. Und dem wollte sich Urzidil eigentlich nicht mehr aussetzen, weil er noch in diesem alten Prag bis in die 20er hinein geistig lebte und das auch wirklich sehr anschaulich beschrieben hatte. Also von dem neuen Prag der 50er, 60er, Ende der 60er Jahre, davon wollte er sich nicht enttäuschen lassen.
Herr Samerski, ich würde mich sehr bedanken für dieses Interview hier an dem Ort, wo früher das Café Arco war, wo man aber auch weiterhin hinkommen kann und sich hinsetzen, aber es ist natürlich nicht mehr die Atmosphäre von früher. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Alles Gute.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks.